Ehe wir auf den Text hören, möchte ich eine Geschichte vorlesen. Vielleicht schmunzelt ihr an der einen Stelle oder der anderen. Es geht nämlich um die Dekoration eines Weihnachtsbaumes. Den Jugendliche gestaltet haben. Und zwar, das wird gleich im Text klar, ist es eine Konfirmandengruppe und in dieser Kirche war immer die Konfirmandengruppe verantwortlich für die Gestaltung des Weihnachtsbaumes. Schön oder superschön? Wie genial finden Sie unsere Idee? Der 13-jährige Sven mit dem gegelten Haar und den tief hängenden Markenjeans ließ erst gar keine andere Meinung zu. So einen Weihnachtsbaum haben Sie garantiert noch nie gesehen, Herr Gruber. Echt Hammer. Jugenddiakon Harald Gruber musste sich erst einmal setzen. Dann holte er tief Luft, rieb sich einen Augenblick lang die Augen und ließ den Blick noch einmal durch den großen Saal des Gemeindehauses schweifen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, hätte er am liebsten gestöhnt. Aber erst einmal rang er nach Fassung. Er hatte ja gleich geahnt, dass man der diesjährigen Konfirmandengruppe unmöglich einen so heiklen Auftrag geben konnte. Es war schon seit Jahrzehnten gute Tradition in der Kirchgemeinde, dass die Konfirmanden im Advent den Weihnachtsbaum im Gemeindehaus schmücken. Und es hatte sich auch schon eingebürgert, dass sie dabei ihre eigenen Gedanken umsetzten und so ein wenig Abwechslung in die Adventszeit hineinbringen sollten. Aber als die Pfarrerin in diesem Jahr mit ihm über den Weihnachtsbaum gesprochen hatte, hätte er am liebsten eine Ausnahme gemacht. Diese unaufmerksamen, schlecht erzogenen, übermütigen, nervigen, lauten, unmöglichen Teenager, denen hätte er den Schmucken 2,50 Meter bauen am liebsten nicht anvertraut. Besser selbst ein paar Strohsterne an die Zweige hängen, die Kerzenhalter befestigen und etwas Lametta über den Baum verteilen, als zuzuschauen, weil diese wilden Kerle. Aber die Pfarrerin hatte seinen stillen Protest überhört, sicher ganz bewusst. Ja, die musste sich ja auch nicht Dienstag für Dienstag im Konfirmandenunterricht mit denen herumärgern. Das wird ja eine wunderschöne Bescherung geben, überlegte Gruber und fühlte sich auf einmal ziemlich müde, fassungslos, rollte er die Augen und konnte einfach nicht glauben, was er da vor sich sah. Die Bande hatte nicht etwa nur den Baum geschmückt, der gesamte Raum war übersät, vollgekleistert, ja zugestopft mit Fotos, Bildern, Drucken, Abbildungen. Überall Gesichter von Kindern, Erwachsenen, älteren Herrschaften, von Europäern, Afrikanern, Asiaten, von Lachenden und Weinenden, reichen und armen Menschen, von vielen Einzelpersonen und verschiedenen Gruppen. Aus Zeitschriften oder Plakaten ausgeschnitten, gemalt oder gezeichnet auf Fotos. Alten Stichen, Ausdrucken, mal schwarz-weiß, mal in Farbe. Mit Weihnachten hat das doch nicht das Geringste zu tun, meldete sich Grubers unterste Alarmanlage. Super Mega-Tour-Broschüre, oder? Quakte die unmögliche Stimme mitten in Grubers düstere Gedanken hinein. Und Sandra Jakob und ein paar andere nickten dazu mit strahlendem Blick. Wir hatten lange keinen Dunst, wie wir den Baum und die ganze Bude hier anständig stylen können, fuhr Sven fort. Aber im Konfi-Club letzte Woche haben sie uns dann ja selbst die Idee geliefert. Gott wird Mensch, damit wir Menschen werden können. So ähnlich haben sie es doch gesagt. Menschenskinder, da ging uns ein Licht auf. Wenn Advent die Zeit ist, in der wir darüber nachdenken sollen, dann hängen wir doch am besten Bilder von Menschen in den Baum und an die Wand und an die Decke und an den Schrank, ergänzte Sandra, die sonst im Konfirmandenunterricht nie ein Wort herausbekam. Gruber war sprachlos. Tatsächlich, die Jugendlichen hatten einen Gedanken von ihm aufgegriffen. Gott wird Mensch, damit wir menschlich leben können, damit wir den Menschen auf die Spur kommen, wie es eigentlich unser Schöpfer gedacht hat. Ja, so hatte er versucht, ihnen das Wunder von Weihnachten zu erklären. Vielleicht hatten sie ihn nicht wirklich verstanden oder zugehört. Hatten sie ihm auf jeden Fall, musste der verblüffte Jugenddiakon innerlich einräumen. Und ganz allmählich spürte er tief in sich drinnen einen gewissen Respekt vor diesen jungen Leuten. Ihr Einfall war eigentlich gar nicht so daneben, wie er zunächst gedacht hatte. Und trotzdem, er musste der Bande erklären, dass die Pfarrerin, der verknöcherten Kirchenvorstand und vor allem die alte Schachteln vom Adventsbazar diesen ungewöhnlichen Weihnachtsbaum im Leben nicht akzeptieren würden. Also geben Sie es jetzt endlich zu. So einen hypersuper-mega-tour-broschönen Baum haben Sie noch nie gesehen, stimmt's? Bohrte Sven nach. Stimmt schon, euer Schmuck ist ganz außergewöhnlich, stammelte Gruber. Aber so geht es trotzdem nicht. Sieht zwar originell aus und hat ja auch irgendwie mit Weihnachten zu tun, aber das Wichtigste fehlt. Und deswegen müsst ihr. Das Wichtigste fehlt. Plötzlich standen alle Konfirmanden im Halbkreis um ihn herum, schauten ihn ungläubig an, fragend, imitiert, irritiert. Naja, ist ja schön, dass ihr mit einem Weihnachtsschmuck die menschliche Seele dieses Festes ausdrücken wollt. Aber Gott taucht nicht auf bei eurem Schmuck. Den habt ihr vergessen. Und deswegen muss ich euch leider bitten, diesen Vorwurf ließen die Konfirmanden nicht auf sich sitzen. Lautstark protestierten sie. Alle redeten durcheinander. Dann setzte sich Sven durch. Herr Gruber, Sie haben doch nicht richtig verstanden. Schauen Sie mal, zwischen all den Bildern von Menschen sind immer wieder leere Blätter. Hier, das Foto einfach nur schwarz, nichts darauf zu erkennen. Oder dort drüben, da haben wir einen Rahmen hingehängt, in dem kein Bild zu sehen ist. Und so ähnlich auch da drüben, links und da hinten, sehen Sie selbst, mittendrin unter all den vielen Bildern von Menschen. Wer die Augen aufmacht, kann diese leeren Blätter nicht übersehen. Sven klang jetzt ein klein wenig tadelnd, aber ausgesprochen überzeugt von seiner Idee. Ist doch ein super Symbol, Gott nicht zu sehen, aber doch da, mitten unter den Menschen. Seit Weihnachten einfach mittendrin in unserer Welt. Wir sehen ihn nicht, aber wir können uns darauf verlassen, dass er da ist. Sie haben ja selbst gesagt, dass wir uns kein Bild von ihm machen können. Und genau deshalb taucht er eben auf, ohne aufzutauchen. Wahnsinns hyper, super genial, oder? Gruber spürte, dass ihm die Argumente ausgingen. Seine Wangen röteten sich vor Aufregung. Er brachte keinen Ton heraus. Diese Jugendlichen erstaunten ihn tatsächlich. Die hatten sich richtig viele Gedanken gemacht und die dann auch einfach umgesetzt. Blieb nur ein Problem, und zwar ein sehr großes. Wie würde die Gemeinde auf diesen ungewöhnlichen Weihnachtsschmuck reagieren. Erschreckt registrierte Gruber die hohe Stimme, die jetzt vom Eingang aus ertönte. Ausgerechnet Hedwig Michel, die Generalin des Basargeschwaders, wie er sie heimlich nannte. Offensichtlich plauderte sie bereits mit einigen der Konfis über die vielen Menschenbilder. Wunderbar, einfach wunderbar. Also das ist ja mal eine ganz besondere frische Idee zu Weihnachten. Sollen wir auch noch ein paar Fotos aus dem Gemeindearchiv holen? Die könnt ihr dann noch dazwischen hängen. Die Leute werden Augen machen, wenn sie sich selbst hier am Weihnachtsbaum entdecken. Aber sie sehen, an Weihnachten ist jeder einzelne Mensch wichtig. Jeder soll mitfeiern. Jeder ist wichtig für Gott. Na, das gibt ja diesmal wirklich fröhliche Weihnachten bei uns Menschenkindern. Ja, das, worauf es mir ankommt, oder die Aussage ist eben die, Gott unter uns Menschen. Er ist gekommen. Ich weiß nicht, habe mir so gedacht, was würden wir wohl sagen, wenn wir hierher kommen würden und überall würden plötzlich Bilder hängen, statt der Weihnachtsbaum mit Kerzen geschmückt. Ich denke mal, wenn man das so ohne Kommentar, ohne Erklärung hört und sieht, kann man schon geschockt sein. Aber der Kommentar und die Erklärung finde ich recht gut. Ja, den Text, den ich vorhin gelesen habe, ist der Predigttext. Er schließt nicht ganz direkt an das Gespräch Jesu mit Nikodemus an, aber vielleicht habt ihr das Gespräch mit Nikodemus noch so im Gedächtnis, dass Jesus ihm sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Nikodemus sagt, wie kann das passieren, wenn einer alt ist, soll er von Neuem geboren werden? Jesus ihm dann antwortet, geboren aus Wasser und Geist. Geboren von dem, was von oben kommt. Und nach dem Gespräch schreibt Johannes, der Evangelist, dann weiter, wie Jünger des Johannes, des Täufers, zu Jesus kommen und zu Jesus sagen, du, der, den du da getauft hast, da wo so viel Widerspruch noch gegeben hat, wo du den nicht taufen wolltest, der ist jetzt mit seinen Jüngern am Jordan und da die taufen auch. Kannst du das zulassen, Johannes? Da musst du doch Widerspruch einlegen. Denn du bist es doch, der ihn getauft hat. Und er kann doch nicht mehr sein als du. Und dann kommt der ganz bekannte Ausspruch des Johannes, dass er zunächst einmal sagt, ich habe es euch von Anfang an gesagt, ich bin nicht der Christus, der nach mir kommt, der ist der Christus. Und das Gespräch mit den Jüngern endet dann, er, der jetzt dort am Jordan mit seinen Jüngern tauft, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dann erklärt es Johannes, warum das so ist, Jesus Christus. Er hat die Herkunft im Himmel. In diesem ganzen Text geht es um 5 Gedanken, die ich uns kurz aufschließen möchte. Der erste im Vers 31 ist, Christus hat einen himmlischen Ursprung. Der zweite, Vers 32, Christus kennt die Wahrheit aus erster Hand. Drittens, Christi Zeugnis stimmt mit Gott überein. Viertens, Christus erfährt den Geist in unbeschränkter Weise. Und fünftens, Christus besitzt höchste Autorität, weil die Souveränität des Vaters ihm diesen Status verleiht. Christus hat einen himmlischen Ursprung. Und so steht es eben im Vers 31, der von oben herkommt, ist über allen. Der von oben herkommt, und damit bezeugt Johannes der Täufer über Christus, er ist der, der nicht auf ganz natürliche Weise Mensch geworden ist. Er ist der, der vom Vater in diese Welt gesandt wird und gesandt ist, um das Erlösungswerk zu vollenden. Er kommt von oben. Und Jesus selbst schon im Gespräch mit Nikodemus sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Johannes sagt hier, was von der Erde kommt, ist irdisch, ist Erde. Und damit sagt Johannes von sich selbst, ich bin Erde. Denn ich bin nicht von oben gekommen. Ich bin ein zwar Gesandter Gottes, ich bin ein Beauftragter, wie viele Propheten vor mir, aber sie alle sind von der Erde und damit irdisch. Keiner von ihnen ist von oben gekommen. Von oben gekommen ist allein dieser, den ich damals am Jordan getauft habe. Und er ist eben nicht von dieser Erde. Er ist nicht von dieser Welt. Und darum ist er auch in der Lage, sich über die Dinge dieser Erde, über die irdischen Gesetze, die Gesetzmäßigkeiten hinwegzusetzen. Er, der vom Himmel kommt, der himmlischen Ursprungs ist, er redet die Dinge vom Himmel. Er, so sagt Johannes, ist über allen und über allem. Einmal geht es, er ist der von Gott Gesandte, der über allen Menschen steht. Er ist der König der Könige. Und er ist auch über allem, was Gott geschaffen hat. Er ist der Herr. Christus kennt die Wahrheit aus erster Hand. Vers 32. Ich lese nochmal den Schlusssatz vom Vers 31. Der vom Himmel kommt, der ist über allen und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Sein Zeugnis nimmt niemand an. Stellt euch einen Zeugen vor Gericht vor, der auf die Frage des Richters oder des Anklägers antwortet und sagt, na ja, ich habe da mal irgendwie wo was gehört. Und man hat mir versichert, dass das auch wirklich so stimmt. Aber wissen kann ich das nicht. Was würde wohl der Richter zu einem Zeugen in dieser Art sagen? Würde er ihn überhaupt dann noch weiter zulassen? Oder würde er sagen, das, was Gerüchte sind, darauf kann ich keinen Wert legen? Es geht hier um Fakten. Es geht um Tatsachen. Es geht darum, dass der Zeuge etwas gesehen hat. Er muss es miterlebt haben. Er muss bei dem Ereignis dabei gewesen sein. Das, was er gehört hat, das ist nicht das Ausschlaggebende. Ausschlaggebend ist, dass der Zeuge etwas erlebt hat, dass er dabei gewesen ist. Und das, was er erlebt hat, das kann er dann auch bezeugen. Und von Jesus heißt es, er bezeugt uns, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Jesus hat auf dieser Welt nichts anderes verkündet als Gottes Wort. Und wir haben es mannigfach in der Bibel zu stehen, dass Jesus immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater suchte, mit dem Vater im Gespräch war. Aber er ist der, der vom Vater kommt. Er ist der, der mit dem Vater in der Ewigkeit gesprochen hat. Und sie haben sich darauf verständigt und geeinigt, dass Jesus Christus Mensch wird. Er ist es, der bezeugt, dass Gottes Liebe zu uns Menschen, die wir Gott ablehnen, dass Gottes Liebe zu uns uneingeschränkt. Tatsache ist, und er zu diesem schweren Weg, den er mit dem Vater abgestimmt hat, von Ewigkeit her, dass er zu diesem schweren Weg Ja sagt. Er erzählt nicht, ich habe da irgendwo einen Gott gesehen. Nein, ich komme von Gott. Er bezeugt Gott, weil er es erlebt hat und weil er das, was er auf dieser Welt verkündigt, auf dieser Erde verkündigt hat, das ist sein Leben. Das ist seine Existenz. Er selbst ist Gott. Und darum kann er auch nichts anderes bezeugen als Gott selbst. Es ist für uns natürlich immer wieder eine Frage und wir kommen da auch immer wieder an unsere Grenzen, es zu verstehen, wie ist das möglich? Jesus Christus Gott und Jesus Christus Mensch. Aber so wird es uns eben bezeugt von Jesus Christus und über ihn. Er verließ die Herrlichkeit, kam zu uns und wurde Mensch. Damit hat er seine Gottheit nicht abgelegt. Das ist für uns ein Phänomen, das wir aber so annehmen dürfen und das wir auch so, wenn wir uns ihm öffnen, erleben dürfen, dass er uns als Gott begegnet, als der Herr über alle Herren. Er hat nichts anderes gesagt als die Wahrheit. Und darum kann er auch sagen, ich bin die Wahrheit. Das Zeugnis, das er uns bringt, ist wahr. Und damit sind wir schon gleich zwei Punkte übersprungen. Christus kennt die Wahrheit und Christus gibt Zeugnis von der Wahrheit. Und das nächste ist Punkt 4. Christus erfährt den Geist in unbeschränkter Weise. Andere Übersetzungen schreiben, ohne Maß. Erfährt und empfängt den Geist ohne Maß. Johannes hat es erlebt, der Täufer Johannes, als Jesus getauft wurde. Und dann sich der Himmel auftat, der Geist sichtbar für Johannes, und für Jesus. Wie viele andere ihn gesehen haben, weiß ich nicht, steht auch nicht in der Bibel. Aber Johannes bezeugt es, dass der Geist wie eine Taube auf Jesus Christus herabkam. Und dazu die Stimme vom Himmel herab: Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Ich habe das vorhin schon gesagt, alle Propheten bis Johannes hin und auch alle anderen Menschen bis zu unserer Zeit und auch wir sind Menschen, die von der Erde stammen. Und darum sind wir auch erdbezogen und erdbehaftet. Und wenn wir etwas anderes sagen können als das, was dieses Erdbezogene ausmacht, dann kann es uns nur geschenkt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Ansonsten sind wir nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu sagen, was über den Horizont des Irdischen hinausgeht. Aber Johannes bezeugt über Christus, er hat den Heiligen Geist ohne Maß. Unvorstellbar. Als ich das so gelesen habe und auch meine Gedanken darüber gemacht habe, fiel mir ein, als wir noch Kinder waren und Milch einkaufen mussten. Da gab es Milch weder im Beutel noch in der Tüte, in der Flasche. Da gab es auch nicht im Tetrapack, sondern Milch wurde noch mit der Kanne geholt. Entweder eine 2-Liter-Kanne oder eine 1-Liter-Kanne, je nachdem, wie groß der Haushalt war, oder auch eine 3-Liter-Kanne. Und dann ging es zum Milchmann hin und der hatte dann ein Maß. Ich kann mich noch so entsinnen, da waren dann die Milchkannen, also die 20, 30 Liter Kannen. Und in jeder Kanne hingen 3 Maße. 1/4 Liter, 1/2 Liter und 1 Liter Maß. Denk mal, dass die Älteren, die noch älter sind als ich, die können sich auch noch gut darauf besinnen, wie das so war. Und dann wurde, wenn es 1/4 Liter war, wurde eben 1/4 Liter eingeschenkt. Oder wenn es 1 Liter war oder 2 Liter, dann wurde eben das Litermaß einmal oder zweimal gefüllt und eingeschenkt. Ob es dann immer voll war oder wie viel dann wieder beim Eingießen daneben gekleckert wurde, weiß ich heute nicht. Aber es gab die Menge immer zugemessen, zugeteilt. Einmal zugeteilt durch das Maß, zum anderen zugeteilt durch die Lebensmittelmarken. Denn man durfte ja auch nicht mehr Milch holen, als einem zugeteilt war. Also waren die Maße festgelegt. Einmal festgelegt, schriftlich auf der Lebensmittelkarte und beim Milchhändler festgelegt, durch das Maß, das er hatte, um einzufüllen. Und es wäre dem Milchhändler schlecht bekommen, wenn ich 2 Liter Milch bestellt habe oder hätte und er hätte mir dann 3 eingegossen. Denn er musste die Lebensmittelmarken auch aufkleben. Er musste nachweisen, wie viel er weggegeben hat. Wenn Gott seinen Geist ausgießt, und das geschah ganz offen das erste Mal bei Jesus Christus, dann gibt es keinen Beleg, den Gott abrechnen müsste. Ich habe jetzt so viel Geist für meinen Sohn übrig, das könnt ihr jetzt sehen und das dürft ihr jetzt erfahren, aber mehr gibt es nicht. Nein. Wenn Gott seinen Geist ausgießt über seinen Sohn, dann geschieht das ohne Maß. Dann heißt es, dass Jesus Christus eben nicht nur Mensch war, sondern auch voll Heiligen Geistes war. In ihm war genau das vereinigt. Er war Gott, er war Sohn und er war Geist. ohne Maß. Das nächste Mal, als der Geist ausgegossen wurde, das war dann zu Pfingsten. Und auch da hat Gott nicht nachgemessen. Ach, du bist Petrus, du kannst 5 Liter kriegen. Und wer bist du? Matthias, gerade erst dazugekommen, du hast da noch gar keine Ahnung. Und 1,5 Liter kannst du auch abkriegen. Nein, das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott wird nichts zugemessen. Er schenkt überreichlich, ohne Maß. Der Vers 35 sagt uns dann, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Weil Gott ihm alles gegeben hat, in seine Hand gegeben hat, darum kann er es auch so sagen, ich bin das Leben. Jesus Christus, das Leben. Und wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und das sage nicht ich, das sagt auch kein anderer erdbezogener Mensch von sich aus selbst, sondern das sagt Jesus Christus höchstpersönlich. Und wenn wir Menschen das so weitersagen dürfen, dann geschieht das im Auftrage Jesu, der das Leben ist, der das Leben gibt. Und wir dürfen es in seinem Namen so sagen, wer an Jesus Christus glaubt, der hat ewiges Leben, weil es die Zusage, die Aussage unseres Herrn Jesus Christus ist, der als Leben sichtbar in diese Welt gekommen ist, der mit Nikodemus, lass mich mal so den Ausdruck benutzen, mit Nikodemus darüber philosophiert hat, was Leben ist. Nikodemus konnte es nicht verstehen. Kann das passieren? Ein alter Mensch soll doch mal geboren werden? Geht doch gar nicht. Und Jesus ihm dann sagt, geboren aus Wasser und Geist. Ein alter Mensch kann nicht noch einmal zum Säugling werden. Das ist ganz natürlich und das ist so. Aber ob jung, ob alt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, Jesus Christus anzunehmen, sein Wort als wahr zu erkennen, an ihn, den Lebensfürsten, zu glauben und damit teilzuhaben am ewigen Leben. Das ist die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Es gibt keine andere Botschaft, die uns zum Heil, zum Frieden dient, die uns ewiges Leben schenkt. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Steht aber eben, und damit ist dieser Vers nicht zu Ende. Und den darf ich dann auch nicht einfach wegstreichen, den letzten Satz. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen. Das ist eine entscheidende Aussage. Und noch härter spricht es Johannes aus. Auf dem bleibt der Zorn Gottes. Es Es gibt hier keine Ausweichmöglichkeit. Es gibt hier nur das Entweder oder. Entweder glaube ich der Botschaft, die mir Heil und Frieden, Versöhnung mit Gott anbietet, ewiges Leben, das schon hier auf dieser Erde beginnt, oder ich glaube es nicht. Das ist meine ganz persönliche Entscheidung. Die ganz persönliche Entscheidung eines jeden Menschen. Aber wir müssen es auch jedem Menschen sagen, dem wir die Botschaft sagen, du kannst ausschlagen, du kannst dich gegen Christus entscheiden. Aber du musst eben auch dann die Konsequenz tragen. Das heißt, er hat keinen Anteil am ewigen Leben. Und noch härter hört es sich an, wenn Johannes schreibt, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Das heißt, nicht, und das ist mir ganz wichtig geworden, auf den kommt der Zorn Gottes. Nein, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Das heißt, jeder Mensch steht zunächst unter dem Zorn Gottes. Wer die Botschaft von Jesus annimmt, der wird von diesem Zorn befreit, darf leben. Und wer diese Botschaft ausschlägt, der bleibt eben so, wie er ist, unter dem Zorn Gottes. Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn 2000 Jahre nach seiner Geburt immer noch als das kleine, süße Jesuskind sehen. Wenn wir Weihnachten feiern, denken wir daran. Aber er ist nicht mehr das Kind. Er ist der König. Er ist der Herr. Und was würde wohl so ein Mensch sagen, der 100 Jahre alt geworden ist und wir ihn immer noch als Kind ansehen? Ach, du süßes kleines Babychen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Christus, der Herr, er wird zum Kind gemacht von uns Menschen, weil wir es einfach nicht ertragen können, dass er der Herr und der König ist. Er kam als Kind, daran gibt es keine Frage und keine Zweifel. Aber er ist es nicht mehr. Er ist Herr und er ist von Gott eingesetzt. Als der, der uns Heil und Frieden anbietet, der uns aber auch vor die letzte Entscheidung, vor die letzte Konsequenz stellt. Dass wir diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter nehmen, nicht verstreichen lassen. Dazu gebe Gott uns immer wieder neue Gnade, denn unser ganzes Leben bleibt eine Entscheidung jeden Tag neu. Sind wir angefragt, zu unserem Herrn Ja zu sagen. Amen.